wenn es ungestüm erfolgt von der Politik, ne, dann ist es durchaus mit ein bisschen mehr Fluch als Segen mit dabei. Ja. Man ist natürlich, typischerweise werden positive Ziele verfolgt, da ist auch keine Frage. Es ist jetzt nicht das Grundanliegen der Politik, eine Gängelung zu betreiben. Aber es fehlt halt häufig der Blick dafür, was realistisch ist, ja, auch was richtige Zeiträume sind, wie die Dinge umgesetzt werden kann.
Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maroun.
Leute, ich habe mir Dr. Christian Neuner eingeladen. Er ist von Flex, der CEO. Und Flex wird wahrscheinlich jedem ein Begriff sein, nämlich das Gerät, das Elektrogerät oder früher aus dem Strom sozusagen zum Einstecken. Und es geht heute darum, wie Werkzeuge diese Welt im Handwerk verändern, wie wichtig Markenbildung auch ist, was man mit 100 Millionen Jahresumsatz alles so erzielen und erreichen kann in Innovation und Forschung, aber auch wie das Unternehmen entstanden ist, haben wir darüber gesprochen, dass es zu einer großen chinesischen Gesellschaft gehört, aber dass viele, viele Vorteile mit sich bringt, überhaupt am Markt sein zu dürfen und weiter sich entwickeln zu können im Vergleich zu anderen kleineren Herstellern. Wir haben über die Marktdynamiken gesprochen, wie sich in der Zukunft solche Unternehmen positionieren können und müssen, aber auch marketingtechnisch mit dem BVB eng verbandelt das Unternehmen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr heute in der Folge. Also lasst uns reinspringen, let's go. Christian, schön, dass du nach Berlin gekommen bist ins Studio zu uns.
Ich freue mich. Herzlichen Dank, Michael.
Sehr, sehr gerne. Ich möchte mit dir heute über die Zukunft und den Status quo der Elektrowerkzeuge sprechen. Du vertrittst eine Firma namens Flex. So ein bisschen erinnert mich ja das Thema wie an ein Taschentuch. Also das Thema, jeder hat eine Flex quasi ja zu Hause. Genau. Jeder hat ein Tempo zu Hause so ein bisschen. Aber da lass uns gleich einsteigen. Wie kommt man denn dazu, überhaupt ein Unternehmen in der Größenordnung im Elektrobereich zu leiten? Was hast du vorher gemacht?
Was habe ich vorher gemacht? Ja, ich bin ursprünglich ein bisschen untypisch für die Elektrowerkzeugbranche, bin ich kein Techniker, sondern ich bin eigentlich BWLer. Mhm. Und so habe ich gesagt, meinen Lebenslauf, der ja auch, naja, vielleicht nicht immer ganz von der BWL typisch ist, aber schon mit starkem Hintergrund. Ich bin eingestiegen in der Unternehmensberatung, habe meine Karriere begonnen bei Roland Berger, war da über 10 Jahre, die ersten 5, 6, 7 Jahre in Deutschland, Europa, weltweit mit Projekten unterwegs und bin dann mit Roland Berger nach China gegangen und war im Shanghai-Büro und habe dann dort Unternehmensberatung, strategische Projekte gemacht für deutsche und chinesische Firmen. Und das war dann, sag ich mal, der Zeitpunkt, zu dem ich dann meinen nächsten Arbeitgeber
habe. Ich wollte gerade sagen, du bist typischerweise da geblieben bei dem letzten Projekt.
Ja, es war nicht ganz das letzte Projekt, aber es war dann schon, sag ich jetzt mal, einer meiner vorherigen Kunden, bei denen ich dann geblieben bin. Mhm. Ich bin zur Sherwin-Gruppe gewechselt. Die Sherwin-Gruppe ist heute in den Top 10 der Elektrowerkzeughersteller in der Welt mit Headquarter in Nanjing. Das sind so 300 Kilometer entfernt von Shanghai, eine alte Hauptstadt von China. Na, vor Peking war Nanjing die Hauptstadt. Mhm. Und da ist jetzt die Sherwin-Gruppe und da bin ich dann hingewechselt als Head of Strategy und M&A. Aber dann dort nochmal 4 Jahre, in Summe war ich 8 Jahre in China.
Sprichst du Mandarin?
Ja, ich sage jetzt mal, vielleicht reicht es fürs Restaurant und fürs Taxi.
Stellen, okay.
Ja, aber ansonsten muss ich zugeben, bin ich nicht weit darüber hinausgekommen. Ja.
aber was dich heute am meisten begeistert an China?
Die Geschwindigkeit, mit der da alles funktioniert, das ist also wirklich schon immens. Ja.
Bezogen auf die Digitalisierung oder generell die Geschwindigkeit?
Also weil es bei ganz vielen Dingen, aber auch, sag ich mal, Digitalisierung. Ja. Ich habe so ein kleines Lieblingsbeispiel, wenn wir über Digitalisierung da sprechen. Ja. Ich bin also hingekommen im Jahr 2010 und dann ist man so in eine Tiefgarage in ein Parkhaus reingefahren. Da hat dann unten hat einer einem ein Ticket gegeben. Ne. Also beim Rausfahren hat er wieder das Ticket genommen. Der hat es dann selbst in diesen anderen Automaten eingesteckt und dann ist also die Schranke hochgegangen. Ja. Und dann 2018, wie ich China verlassen habe, war das Ganze also anders. Man ist zur Tiefgarage hingefahren, ja, der hat das Nummernschild gescannt, 8 Jahre später. Es ging dann hoch, man ist reingefahren, hat geparkt. Bevor man rausfahren wollte, hat man mit WeChat Pay bezahlt. Mhm. Das war natürlich verbunden dann wieder mit Nummernschild und fährt dann einfach wieder zur Schranke hin, das scannt es und so geht es auf. Ja. Mhm. Also 8 Jahre später, ich sage jetzt mal in Deutschland, habe ich genauso geparkt wie vorher auch und vielleicht Münzen in meinen Taxameter reingeworfen und habe es dann ansonsten in der Tiefgarage am Automaten bezahlt, mit Bargeld, vielleicht mit Scheinen.
Wie lange ist das her? Das Erlebnis mit dem, dass nachher das gescannt wurde?
Ach, das war 2018. Das
heißt 2018?
Heute, genau, ja. Okay. 2018, das ist auch schon 6 Jahre.
Also ich wollte gerade sagen, 6 Jahre. Also bei uns ist das ja noch nicht mal in jedem Parkhaus, es gibt ja so einige, ne?
Wo dieses
Scannen vom Kennzeichen und so. Das ist dann aber auch schon das, wo du sagst, oh, wow.
Ja, ja. Also das ist, war 2018 da Standard, sag ich jetzt mal. Ja. So. Okay.
Dann aber zurück zur Gruppe. Du bist da geblieben und vielleicht erzählst du mal ganz kurz den Zusammenhang, was macht jetzt Flex, also als Werkzeughersteller, Elektrowerkzeughersteller und die Schärfengruppe, was haben die jetzt gemeinsam oder wie kommt es irgendwie zusammen?
Ja, genau. Also die Schärfengruppe ist, sag mal, als Gruppe ein Elektrowerkzeug- und Gartengerätehersteller. Mhm. Wurde gegründet vor mehr als 30 Jahren, also 31 Jahre haben wir jetzt dieses Jahr, von 3 Personen, ja, und war im Jahr 2022 ungefähr auf einem Niveau von 2 Milliarden Dollar Umsatz. Mhm. Also von 0 auf 2 Milliarden, ganz gut.
In 30 Jahren?
Ja, genau. Ja.
Okay, das ist schnell. Ja. Das ist echt schnell.
Also und diese Gruppe hat sich entwickelt von, sagen wir mal, einem Private-Label-Hersteller, ja, und Vertragsfertiger für Elektrowerkzeuge, dann hin zu einer Gruppe, die heute deutlich mehr als 60% mit eigenen Marken macht. Und die eigenen Marken hat man teilweise selbst aufgebaut, hat aber auch in Europa und in den USA Marken zugekauft. Und die erste große Marke, die zugekauft worden ist, war Flex. Das war da also so der Weg für Flex in die Chevron-Gruppe hinein. Später als Head of Strategy habe ich von Bosch eine Marke Skill gekauft. Mit meinen Kollegen dann, die auch in die Chevron-Gruppe integriert worden ist. Wir haben aber auch eine Marke Ego für Gartengeräte, die hauptsächlich, also rein auf Akku basieren, ja, jetzt da den Markt mit verändert, von einem Zweitaktmotor hin zu Akku.
Aber das Businessmodell, also vielleicht nochmal ganz kurz zur Muttergesellschaft, das ist so, 3 Leute haben es gegründet, aber schon auch mit einem vernünftigen Budget und Etat und nicht als mit einer Maschine und einem Mitarbeiter. So.
Nö, die doch. Die haben, sag ich mal, die haben am Anfang angefangen als quasi Handelsunternehmen.
Okay.
So, und da war wirklich, also nicht mit Budget und Dings und Startup-Finanzierung, sondern die haben Kunden gesucht in Europa, und haben dann in China andere Fabriken mit zusammengebracht, in eine Verbindung. Und dann war letztlich die Philosophie der Chevron immer der Gruppe immer ein bisschen untypisch, was man so sagt, für China nicht billig und diese nicht, sondern nee, wir wollen gute Sachen machen. Und dann war relativ schnell klar, wenn wir gute Sachen machen wollen, dann brauche ich Kontrolle. Ja, und dann brauche ich gleich erstmal ein eigenes Qualitätsdepartement, damit ich diese Fabriken nicht hier im Zugang habe, dass ich die kontrolliere und sage mal absichere, was ich da schicke, dann kriegt man eigentlich die Qualität mit rein, dass man über R&D sagt, okay, diese Komponenten will ich, diese Komponenten nicht. Dann irgendwann haben wir gesagt, also eigentlich, wenn man es richtig gut machen will, dann muss man es selber machen. Mhm. Und dann hat man, sage ich mal, alles, die gesamte Wertschöpfungskette aufgebaut.
Gemacht.
Genau, und dann halt dann finanziert, sowohl über den Cashflow als auch dann über dann Banken. Aber schrittweise ging es da nach oben. Ne? Ist sicher natürlich auch eine tolle Phase gewesen, der China geboomt hat ohne Ende. Auch, sage ich mal, die Verbindungen nach Europa und USA toll waren, aber muss natürlich das leisten, sodass man da auch wirklich erfolgreich sein kann. Das hat nicht geklappt.
Und hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. E-Learning von Digitalwerk bietet Planern, Bauleitern und Vertriebsmitarbeitern, aber auch noch vielen anderen Berufsgruppen aus Construction und Real Estate, Lerninhalte auf dem nächsten Level. Wir haben für dich und deine Mitarbeitenden Inhalte rund um Kostenermittlung nach DIN 276, VOB, nachhaltiges Bauen, Holzbau, modulares Bauen und noch wirklich viele, viele weitere Themen zusammengestellt. Und du kannst jetzt über unsere Plattform sämtliche Videos, Workbooks und Unterlagen von überall aus abrufen und in deinem ganz eigenen Tempo erarbeiten. So geht aus unserer Sicht Weiterbildung des nächsten Jahrhunderts. Ab jetzt kriegst du auch wirklich alle Inhalte mit nur einem Account für 9,90 Euro im Monat. Also, so geht moderne Weiterbildung mit Digitalwerk. Jetzt auf digitalwerk.io registrieren, Konto erstellen und lernen. Du hast ja schon gerade von ein paar Kennzahlen gesprochen. Wie groß ist Flex von der Mitarbeiteranzahl und wie groß ist die Muttergesellschaft?
Ja, wir sind ungefähr bei Flex 350 Mitarbeiter über Europa verteilt, 250 in Deutschland, der Rest in Vertriebsgesellschaften. Die Muttergesellschaft ist ungefähr bei 8.500. Okay. Da ist natürlich der Schwerpunkt in der Produktion
vor Ort.
In China, vor Ort.
Also wirklich eigene Produktion.
Das ist genau, das ist die eigene Produktion, die den größten Schwerpunkt natürlich in Mannstärke hat.
Ja. Vielleicht für die, die jetzt nicht aus dem baunahen Umfeld kommen, die zuhören und Flex vielleicht nicht kennen. Jeder kennt ja aber wahrscheinlich eine Flex von zu Hause. Also wenn man einen Garten also
Flex
hat
oder so. Flex kennt man von Flexen. Ja, also genau. Das hat schon jeder irgendwie mal in den Mund genommen gehört.
Ja.
Wir stehen auch im Duden. Wir waren der Erfinder des ersten.
Was? Ihr steht im Duden?
Ja, ja. Flexen steht im Flex.
Ist das
steht
die neue Marketingstrategie? Nee, die Brands richtig positionieren. Ja.
Wir sind ja heute viel mehr. Ne? Also wir haben ehrlich gesagt, so vor mehr als 100 Jahren gestartet mit gänzlich anderen Elektrowerkzeugen, ja, mit so Schleifmaschinen, die über eine flexible Welle angetrieben worden sind von einem Elektromotor. So kommt
der Daher kommt der Name Flex?
Da kommt der Name Flex eigentlich her. Und dann 1954, also wir sind jetzt im 70-jährigen Jubiläumsjahr des hochtorigen Winkelschleifers, den wir dann erfunden und mit dem wir dann auch, sag ich mal, wirklich unsere Marke geprägt haben, ja, in aller Munde gebracht, zumindest im deutschsprachigen Raum.
Ja.
Und daher kennt man uns. Ne? Aber es ist manchmal so ein bisschen bei uns, ne? Er sagt also Flex und der eine oder andere sagt, ah ja, ich habe eine Flex vom ganz anderen.
Ja, von irgendeinem Dritthersteller.
Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kennen wir uns ganz gut, wobei wir auch heute im Handwerk mit vielen anderen Themen eher bekannt sind. Ne? Wir stehen also für Zielgruppen im Maler, Trockenbau, im Innenausbau, auch im Automotive Aftermarket sind wir ganz stark. Unsere Polierer, Oberflächenbehandlung von Oldtimern und Supercars haben wir Elektrowerkzeuge. Metallbearbeitung natürlich traditionell stark. Ja.
Was ist aber so der stärkste Markt, wo du sagst, so, das ist wirklich Auto oder
ja, nee, also Innenausbau? Handwerk. Innenausbau. Okay, das Innenausbau, Construction. Das Autothema ist auch ein starkes und ist aber ein bisschen anders. Ne? Das sind andere Kanäle für den Vertrieb. Die sind auch, sagen wir mal, alle ein bisschen emotionaler unterwegs, ja, weil die dem ganzen Autothema so nah sind. Ja,
ja.
Also das ist hat ein bisschen eine andere Charakteristik, ja.
Okay.
Aber unsere Heimat und unsere größte Stärke ist sicher im Bau.
Im Baubereich.
Ja, genau.
Das heißt, das Unternehmen, nochmal zusammengefasst, ist eigentlich, also Flex, der Ursprung in Deutschland, ein gegründetes Unternehmen?
Ganz genau, ja. Also wir wurden gegründet 1922 in Cannstatt, also Stuttgart.
Stuttgart-Ecke.
Genau. Und da sind wir zu Hause, sind wir gegründet worden, damals Familienunternehmen, waren zwei Herren, Ackermann und Schmidt, so hieß auch die Firma ursprünglich. Und erst über die Jahre, nachdem dann jeder irgendwie Flex im Munde hatte, hat man dann den Markennamen zum Firmennamen gemacht.
Krass, okay.
Vorher war dann, sage ich jetzt mal, war es eigentlich immer diese Familiennamen.
Ja.
Und das hat sich dann, ja, hat man dann in den 90er Jahren
bewährt.
Dann
geändert. Okay. Wie viel Umsatz macht ihr? Ich glaube, ich hatte mal eine Zahl gesehen, 80 Millionen irgendwie 2019.
Ja, wir sind ungefähr bei 100 Millionen.
100? Okay.
Ja, genau. Vor 80 war vor ein paar Jahren.
Ja.
Und wir sind dann stetig weiter gewachsen und sind so ungefähr bei 100 Millionen. Ja.
Und wann war der Zeitpunkt, als die Eigentümerfamilie entschlossen hat, zu verkaufen?
Das war schon in den Ende der 90er. Also da haben die Eigentümerfamilien dann beschlossen zu verkaufen. Mhm. Die haben zunächst verkauft an einen amerikanischen Elektrowerkzeughersteller oder sagen wir einen, der in diese Branche investieren wollte. Das wurde dann nochmal verkauft an einen anderen Elektrowerkzeughersteller. Da hat es dann nicht richtig in die Markenhierarchie gebracht und dann wurde Flex an Private Equity verkauft und dann über drei Runden von einem Private Equity Owner
zum nächsten
weitergegeben und war nicht nur eine gute Zeit für die Firma.
Mhm.
Und so waren wirklich alle ganz froh, dass man dann bei Chevron in der Gruppe gelandet ist, die wirklich wieder Elektrowerkzeuge im Blut hat.
Ja.
Und natürlich also Top-Voraussetzungen, ja, um im Thema Akkutechnologie, ja, neue Themen, Produktentwicklung, aber auch, sag ich mal, Produkte, noch preissensible Produkte, die man auch hat und braucht, ja, die mit der Gruppe realisieren zu können. Also wir haben heute Entwicklung, Produktmanagement und Fertigung auch am Standort in Steinheim sind wir heute, ist ein bisschen außerhalb nördlich von Stuttgart.
Also ihr fertigt selber noch in Deutschland?
Ja, wir fertigen auch selber noch in Deutschland, aber natürlich nur Teile des Portfolios, sag ich mal gerade.
Ja.
Bestimmte Themen wie preissensible Akkuschrauber und so weiter.
Das geht nicht. Schaffst du nicht mehr im deutschen Markt.
Schafft auch keiner mehr im deutschen Markt oder in hochpreisigen Marken. Die sind, egal wo die Marke kommt, in einem Land, wo man preissensibel herstellen
kann. Ja, ja. Okay.
Und dann gibt es andere Spezialitäten.
Ja.
Also die, sagen wir mal, heute sind wir berühmt auch für unsere Giraffe. Ja,
die Schleifgiraffe.
Genau.
Für die es nicht kennen,
genau.
Das ist so ein ultralanger Arm. Ich fasse es mal zusammen, so ein ultralanger Arm, wo du einfach an der Decke auch die Decken schleifen kannst.
Genau, Wand- und Deckenschleifer, ja. Sag ich mal, für den Maler zum Vorbereiten,
ja.
Oder für den Trockenbauer, ja, um, sag ich mal, den Putz glatt zu machen. Und dafür stehen wir heute, dafür sind wir fast bekannter. Ist ja auf jeden Fall bei uns im Portfolio ein größerer Anteil als heute sogar der Winkelschleifer.
Echt?
Ja, ja. Also,
ach, okay.
Und wir haben in den Bereichen halt versucht, auch unser Portfolio drumherum zu bauen. Ja. Ja. Also wir bemühen uns zu sagen, okay, wir wollen die erste Wahl in dem Gewerk sein. Mhm. Und da in jedem Gewerk mehr als ein Elektrowerkzeug verwendet wird, ja. Ja, ist es für uns das Ziel dann zu sagen, okay, für dich bringen wir alles.
Oh. Ist das so, dass der Handwerker, also lass uns über den größten Markt von euch sprechen, sicherlich vielleicht in anderen Bereichen anders, aber ist das so, dass der dann sagt, wenn ich jetzt eine Flex-Schleifgiraffe habe, dann auch alles, also dann auch Akkuschrauber und Co. oder ist, ja, da habe ich dann wieder Firma mit B oder Firma mit F, die ich dann verwende?
Es ist so, der Markt im Elektrowerkzeugbereich, und das gilt eigentlich schon seit so 10, 15 Jahren, der entwickelt sich jetzt weg von kabelgebundenen Geräten zu Akkugeräten.
Klar.
Und eigentlich ist heute schon der Akkuanteil ungefähr bei 60% im ganzen Markt.
So, das ging schnell, oder?
Naja, ja, 10 Jahre, 15 Jahre ging das schon.
Okay.
Und ich sage nur, bin deswegen zögerlich bei schnell, weil wir sehen es gerade in unserem Konzern im Gartengerätebereich. Ja, und das werden wir jetzt auch sehen, auch sagen wir mal, bei Straßenbau und so, wo der Zweitaktmotor nicht nur durch Convenience abgelöst wird, ja, sondern halt auch durch Regulatorik. Ja, durch, also wenn die Stadtbauämter einfach bewusst sagen, nee, Motoren sind aus, Akku kommt rein, da sind die noch viel schneller, als es in dem Handwerksbereich über Jahre war, wo es dann über Convenience und Preis sich automatisch umgestellt haben und kein externer Druck dahinter war. Also das ist so jetzt mal da ein Vergleich.
Also für euch positiv?
Für jeden, der in dem Bereich unterwegs ist positiv. Ja. Marktanteile werden neu verteilt. Ja. Ist da eine spannende Geschichte. Ja. Und wir sind jetzt nicht ganz so stark in diesen ganz großen Themen heute mit drinnen, aber das ist auch ein Thema, was für uns interessant ist. Und als Konzern und als Gruppe sowieso.
Ne? Okay, weil das Thema regulatorische ist ja, also, oder Regulatorien als solches ist ja immer für Unternehmen eine große Herausforderung. Gerade im deutschen Markt, alles irgendwie muss 5-mal beschrieben und ausgepreist und ausgezeichnet werden, damit du irgendwie diese Zulassung bekommst. Aber das ist ja jetzt hier mal, wenn jetzt solche Regeln festgelegt werden würden, dein Beispiel, auf der Baustelle darf kein Zweitakter-Motor mehr verwendet werden für das und das, dann, oder die Grünflächenämter. Genau. Ein ganz großes Thema ja sicherlich dann da auch, sondern Elektrobetrieb. Dann ist das ja ein Riesenvorteil wiederum.
Ja, also für den, der die neuen Produkte anbieten kann, ist das auf jeden Fall ein Vorteil und treibt diese Veränderung. Für denjenigen, der die Zweitaktmotoren erstellt, ist es eine Herausforderung. Ja. Ja. Und der Wechsel ist halt auf jeden Fall immense Dynamik. Ja.
Konkurrierst du dann auf einmal auch mit ganz anderen Herstellern, die du vorher nicht hattest? Also Stihl würde ich jetzt sagen, diese orange Firma, die ist ja ganz weit weg von euch eigentlich mal gewesen.
Ja, ja.
Aber jetzt, die stellen ja auch, also die machen ja so typischerweise so Gartenlandschaftsgeräte eigentlich eher.
Ja, ne? Also ich sag mal, Flex ist jetzt auch noch nicht in diesem Gartenlandschaftsbau so stark drin. Ist es jetzt, da spreche ich jetzt vielleicht eher für den Konzern, die Chevron-Gruppe. Die da schon dann wiederum stark da mit drin ist. Und es ist sicher so, dass die zwei Segmente näher und näher zusammenrücken, weil ich natürlich jetzt Elektrowerkzeug habe, die einen bestimmten Akku haben und den kann ich natürlich auch in Gartengeräten verwenden. Entweder Gartenlandschaftsbau, wo schwere Dinge gefragt sind, oder wenn ich einfach nur Hecken schneiden will oder Rasentrimmer oder so weiche Dinge. Und da gibt es jetzt Akkuplattformen, die halt alles anbieten. Da sind jetzt wir haben jetzt auch im Januar unsere Gartenlinie gestartet und rausgebracht. Ja, und da gibt es sicher jetzt Segmente, die zusammenwachsen, die vorher strikt getrennt waren. Und um wieder auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, das Thema Akku verbindet dann auch, sag ich mal, für ein Segment das Produktportfolio, das ein Handwerker verwendet. Ne? Während bei kabelgebundenen Geräten ja vielleicht sagen wir mal gesagt hat, okay, ich will den besten Winkelschleifer des Flex. Und dann will ich den besten Bohrhammer. Und seiner Ansicht nach wäre der von Firma X. Ja. Ja? Und dann wäre die beste Säge, die wäre von Firma Y. Und dann hat er bei kabelgebundenen Geräten eigentlich keinen Nachteil gehabt, außer vielleicht den ästhetischen, dass die Farben unterschiedlich waren, wenn er das gemacht hat. Aber wenn er jetzt auf der Akkuplattform ist, dann hat er halt einen Vorteil preislicherseits, weil er einfach, sag ich mal, Beartool-Geräte ohne Akku einkaufen kann, weil er hat ja 3, 4 vielleicht schon. Er hat nur ein Ladegerät, das ist einmal auch aufgeräumt. Da, also preislich und so weiter ist es gut. Und wenn er dann jetzt nicht, sag ich mal, ganz spezielle Anforderungen hat, weil wir Hersteller unterscheiden uns natürlich schon noch dass wir in den Geräten besondere Features haben und besonders lebensleistungsfähig und so weiter. Wenn ihm aber bei manchen Themen das nicht so wichtig ist, ja, und er sagt, okay, komm, der tut es für mich auch, weil es vielleicht mein Randgerät ist und ich brauche in meinen Kerngeräten meine ganz spezifischen Themen, ne, dann legt er mehr Wert auf so Plattformen und dann hat er wirklich Vorteile. Und darum geht es dann auch jetzt als Trend weiter in der Elektrowerkzeugbranche, dass man da die Akkuplattform treibt.
Das heißt, du musst ja extrem viel machen, um nachher dem Handwerker irgendwie schon zu signalisieren, wenn du dich jetzt von deinen Kabelgeräten verabschiedest, dann eine Akkuplattform und die heißt Flex.
Genau.
Das heißt, wie catchst du denn Marketing, Sales-mäßig heute den Handwerker? Also worüber adressierst du denn? Ich habe gesehen, ihr seid beim Fußball aktiv, ihr seid irgendwie Sponsor, Partner bei Borussia Dortmund.
Jawohl. Ja.
Ist das nach wie vor ein Kanal Fußball, um Nähe zu schaffen?
Ja, also ich sag's, kommt immer ein bisschen drauf an, was für ein Elektrowerkzeughersteller man ist. Ja?
Okay.
So, wenn man einer ist, der in den Heimwerkerbereich geht, dann ist jetzt immer der Fußball was, mit dem man die Massen sich erreicht. Ja? Mhm. So, wir sind aber ein Profi-Hersteller, also wir richten uns rein an die Handwerker. Mhm. Okay. Wir vertreiben nicht über den Baumarkt, man bekommt es da nicht, wir bekommen es im Fachhandel, der sich wirklich an den Handwerker richtet.
Habe ich gar keine Chance, als Privatperson euch zu kaufen?
Naja, im Fachhandel kann man es kaufen, man muss ja dann typischerweise vielleicht ein Gewerbe haben.
Ja, okay. Aber jetzt so, ich habe kein Gewerbe als Beispiel.
Genau, es gibt sicher einen Kanal, es wird schwieriger gehen, okay. Aber sicher natürlich auch der eine oder andere Fachhändler hat einen Internetkanal zusätzlich zu seinem Ladengeschäft, mit dem er Nebengeschäft, da wird es jetzt auch als...
Da macht ihr keinen Riegel jetzt vor und irgendwie...
Können wir gar nicht, ne? Also sobald wir es einmal verkauft haben in den Handel rein, sind wir weg und er darf weiterverkaufen, wie er und wohin er es möchte.
Okay.
Wir legen halt darauf Wert, dass wir eigentlich den Handwerker uns ins Auge fassen. Ne? Und da vielleicht jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob die Zahlen immer ganz akkurat sind, aber was wäre die Schätzung, was ein Akkubohrer für eine Einsatzzeit hat jährlich bei einem Heimwerker?
In Stunden?
Ja, ich weiß nicht, ob es Stunden
oder genau. Tage, also keine Ahnung, 10 Tage?
Ja, man sagt irgendwie 14 Minuten ist der durchschnittliche Einsatzzeit im Jahr.
Im Jahr?
Pro Jahr. Ja. So, und dann sage ich natürlich immer so ein bisschen, für den Heimwerker ist natürlich so der Akkuschrauber dann auf 14 Minuten ausgelegt. Ja, jetzt sage ich 10 Jahre, 140 Minuten. Ja. So, und dann machen wir noch ein bisschen irgendwie was obendrauf. Das sind es 180 Minuten, das sind es 3 Stunden.
Minuten?
Da Lebensdauer Wahnsinn. Vielleicht über 10, 15 Jahre. Und dann sage ich natürlich, wie lang braucht der Handwerker, um 180 Minuten zusammengekriegt, der kommt immer bis Mittwoch.
Ich wollte gerade sagen, also einer Woche ist der durch.
Genau. So, und jetzt, ob jetzt alle Zahlen 100% stimmen, weiß ich nicht, aber so ist ungefähr das Verhältnis.
Ja.
Und da sind natürlich dann die Geräte gänzlich anders ausgelegt, auch preislich in einer anderen Range. Und da muss man schon ein sehr liebhabender Heimwerker sein, ja, der sich was Gutes gönnt, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt hier mal ein Profigerät für meine sonstigen Ansprüche, das reicht sich da.
So. Also heißt, Fußball ist aber ein Kanal für euch?
Für uns ist es ein Kanal in einer anderen Weise als für den Heimwerker. Für den Heimwerkerhersteller ist es vielleicht Awareness.
Mhm.
Für uns ist es aber eher dazu da, dass wir sagen, okay, mit dem BVB, da verbinden uns Werte. Wir können unsere Produkte, auch sage ich jetzt mal, wir sind im Facility Management vom Signal Iduna Park. Wir können die unter Einsatzbedingungen zeigen, die real sind, die aber auch Werte aufgeladen haben. Ja. Und BVB ist sicher auch, sag mal, ein Verein für Kämpfer, der bodenständig ist, der auch für uns Nähe zum Handwerk irgendwie hat, anders vielleicht als andere Vereine. Es ist für uns ein Verein, der international auch ausstrahlt. Wir sind sicher europaweit und weltweit mit unserer Marke aktiv.
Ihr seid nicht nur auf dem deutschen Markt?
Nein. Okay. Wir sind also... Europaweit, ich vertrete alles, was in Europa ist. Wir sind auch in den USA aktiv, wir sind auch in Australien aktiv. Wir sind in der Sherwin-Gruppe die Marke, die industriellen Märkte abdeckt mit Elektrowerkzeugen. Okay. Es gibt auch noch eine Schwestergesellschaft, Schwester Business Unit in Sherwin, die deckt mehr, sag ich mal, die Emerging Markets
ab. Ja.
Da sind, sag ich mal, vielleicht Themen wie Vibrationsschutz noch nicht so richtig gefragt und die Leute nicht bereit, auf demselben Niveau wie hier dafür auch zu zahlen, wenn man das macht. Und das decken wir ab. Ne? Und so insoweit sind wir europaweit aktiv und das können wir mit dem BVB machen. Wir können auch Erlebnisse schaffen für Partner von uns, sei es jetzt bei einem Spiel oder sei es jetzt drumherum um ein Spiel. Wir können diese Nähe schaffen. Und das finden wir super und da sind wir auch ganz dankbar, dass wir da mit dem BVB einen tollen Partner gefunden haben und der auch wirklich tolle Dinge macht und auch für seine Werte sehr authentisch steht. Ja. Mhm. Und das probieren wir auch, dass wir sagen, wir wollen authentisch sein, wir wollen nah haben an unseren Kunden, am Handwerker sein, wir wollen verstehen, was der macht und warum, wie wir ihn unterstützen können. Ja. Und das ist die Verbindung, die wir da haben und das spielen wir dann mehr in dezidierten Aktionen aus, als jetzt über die breite Awareness.
Mhm. Ja. Okay. Weil nachher ist ja die Frage, wie du diese Kundenbindung schaffst. Oder jetzt ist es ja ein Medium. Ja. Was sind denn andere Medien, um den Handwerker nachher zu erreichen, wenn ich ihn nur über den Fachhandel verkaufen kann?
Ja, es ist natürlich, wir haben natürlich Marketingmaßnahmen direkt am Point of Sales im Fachhandel. Mhm. Wir haben die traditionellen Dinge wie Messen und Printwerbung oder so und so. Aber es wird immer stärker natürlich, dass man online aktiv ist. Ja. Eine richtige Mobile-First-Website ist brutal wichtig und notwendig. Ja.
Auch wenn kein Online-Shop, weil ihr selbst nicht verkauft.
Ja, wir verkaufen selbst nicht. Wir können aber, und das haben wir auch gemacht, wir haben also Partnerhändler direkt auf uns auf der Website angebunden. Ja, und ehrlich gesagt, mit einem ganz guten System. Man kann bei uns sogar so sein Warenkorb befüllen und der wird dann vollständig an den Händler übertragen, sodass man theoretisch bei uns auf der Webseite alle unsere Produkte schon auswählen kann und dann wird es am Ende übergeben an einen Partnerhändler schon im Warenkorb, über den dann final Preise festgelegt werden und ausgeliefert wird. So haben wir jetzt zwar selbst ohne eigentlichen Webshop, aber wir bereiten schon alles vor, dass es dann
da wie, wie macht ihr das mit den Preisen? Weil jeder wird ja andere Preise haben, jeder Händler.
Ja, wir legen keine Preise fest. Das macht der Händler, der kann das bei uns nur auswählen. Ja.
Okay, ohne ich sehe keine Preise erstmal.
Ich sehe keine Preise, sondern, und es könnte natürlich sein, dass der, wenn er den einen Händler wählt, dass die Preise leicht anders sind, als wenn er den anderen wählt.
Rabattaktionen, whatever.
Rabattaktionen oder was weiß ich, dass die Versandkosten unterschiedlich sind oder so und so. Ja, das kann unterschiedlich.
Wir haben vorhin so ein bisschen über Standard oder Regulatorien und so weiter gesprochen. Das bringt mich zu dem Punkt, dass ich gerne darüber sprechen würde. SHK, also Sanitär, Heizung, Klima und der Elektrobereich sind ja im gesamten Baubereich schon sehr weit, was Standardisierungen, auch was digitale Themen angeht, im Vergleich immer zu anderen Gewerken. Ja. Warum ist das so aus deiner Sicht im Elektrobereich so gut vorangeschritten, dass man da, weil wir einfach mit Strom hantieren und deswegen ist das so oder woran liegt das?
Ich glaube, der Sicherheitsaspekt ist halt einer, der auch Standardisierung treibt. Ja, man kann sich in einem Elektrowerkzeug typischerweise leichter verletzen und hat leichtere Chancen, dass irgendwas schief geht, als wenn wir beispielsweise Säcke Zement oder Mörtel oder so und so.
Der hat nur einmal ein Sicherheitsproblem, wenn er auf den Kopf fällt.
Genau.
Der tut einmal weh.
Und da gibt es halt, sag ich mal, ganz unterschiedliche Konstellationen, ja? Also in denen ich jetzt hier Sicherheitsdinge schaffe, also auch mit, egal, ob ich jetzt mich mit dem Werkzeug verletze, ob ich mich mit Strom verletze, das ist sicher ein Thema, was also dadurch Dinge vielleicht treibt. Ja, und es gibt unterschiedliche Bereiche. Ne? Wir sind natürlich vielleicht auch stärker beeinflusst von anderen Branchen, die mit dem Thema Elektro betrieben oder angetrieben werden. Ja? Und dann schwappen solche Dinge auch. Und ganz einmal auch persönlich sagen, meine Kollegen in der Elektrowerkzeugbranche haben mich ja zum Präsidenten der Europäischen Power Tools Association gewählt. Ja? Und da schwappt gerade aus dem Bereich Brüssel auf uns wirklich, sagen wir mal, ein regulativer Tsunami auf uns zu mit neuen Maschinenrichtlinien, die nicht nur Elektrowerkzeuge natürlich betreffen, sondern, sagen wir mal, vom Kühlschrank bis zum E-Bike und bis zur Werkzeugmaschine, ganz viele Dinge. Ja, dann, sagen wir mal, die Digitalisierung ist da auch, sagen wir mal, eine neue Thematik, die da reinkommt. Batterierichtlinie, die natürlich auch jetzt nicht im ersten Sinne die Elektrowerkzeuge im Blick hat, sondern von Autos und E-Bikes und sagen wir mal noch konsumernähren Produkten getrieben werden. Mhm. Ja, aber da passiert relativ viel. Und wir hängen als Elektrowerkzeugbranche oftmals halt, sagen wir mal, als kleinere Branche auch irgendwie mit solchen großen Branchen zusammen. Ja, also jetzt, sagen wir mal, die E-Autos sind sicher mehr im Fokus als Elektrowerkzeuge. Aber wenn reguliert wird, sind wir dann trotzdem irgendwie mit dabei. Mhm.
Ja, also du hast gerade von Tsunami schon gesprochen, der die gesamte Branche oder die Elektrowerkzeugbranche betrifft.
Ja, viele Branchen, aber sicher auch uns. Auch bei uns kommen halt auch ein paar Dinge dann halt, sagen wir, zusammen, wie Batterie oder Maschinen. Also, wenn ich in der Maschine keine Batterie habe, dann bin ich aus meinem Thema raus. Na, und dann gibt es andere, die sich dann um AI und sagen wir mal diese Dinge wieder kümmern. Und dann reden wir noch gar nicht von Lieferkettengesetz oder Supply Chain Due Diligence Act von der EU, die natürlich, die präfetten alle, egal was ich herstelle. Ne?
Das auf jeden Fall. Ich glaube, da hat kaum ein Hersteller irgendwie eine Ahnung von. Wie ist das also für euch? Ihr macht irgendwie ca. 100 Millionen, sagst du, so Pi mal Daumen. Das ist schon eine Menge, aber natürlich auch gefährlich, wenn Regulatorien einfach so drastisch sind. Es ist ja nicht zwangsläufig groß genug, um dass du sagst, ja, alles klar, ich habe hier noch eine Abteilung mit 50 Leuten, die kümmert sich drum.
Ja, absolut.
Also Fluch und Segen zugleich.
Ich sag mal, ja, auf jeden Fall. Und manchmal, wenn es ungestüm erfolgt von der Politik, ne, also, dann ist es durchaus mit ein bisschen mehr Fluch als Segen mit dabei. Ja. Man ist natürlich, typischerweise werden positive Ziele verfolgt, da ist auch keine Frage. Es ist jetzt nicht das Grundanliegen der Politik, eine Gängelung zu betreiben, aber
könnte es manchmal vermuten, aber
man könnte es manchmal aber um, nee, aber man glaub, ich glaube sogar, also die grundsätzliche Gängel ist nicht eher ein Thema, aber es fehlt halt häufig der Blick dafür, was realistisch ist, ja, auch was die richtige Zeiträume sind, wie die Dinge umgesetzt werden kann. Und so ist dann auch, sag mal, wichtig, dass von Branchenverbänden, sag mal in Deutschland vielleicht der ZVI oder für Elektrowerkzeuge, vielleicht wie die App da, dass dann Feedback gegeben werden kann und sagen, so, wenn er es so macht, dann ist es sehr schwierig. Wenn er es leicht anders macht, dann ist es passender, ansetzbar. Und dann kleine Hersteller werden dann auch nicht rausgekegelt. Mhm. Ne? Das ist auch nicht das Anliegen eigentlich der Politik, aber es ist natürlich eine Gefahr, weil viel Bürokratie kann ein Großkonzern natürlich leichter wegstecken als einmal ein kleiner Hersteller. Und insofern ist die Frage sehr berechtigt, ja, und wichtig, ja.
Das heißt, wie viel Blick nach vorne, also wie viel Werkzeughersteller werden wir hier noch im deutschen Markt in 5 bis 10 Jahren haben?
Ja, gute Frage, wie viele es genau sind, aber ich tippe schon, dass wir welche verlieren werden. Mhm. Ja? Also man muss jetzt auch sagen, Deutschland ist ein Kernmarkt der Elektrowerkzeugbranche. Ne? Also wenn man in die Welt
weltweit betrachtet.
Okay. Also ich sag mal, es gibt Elektrowerkzeughersteller, es gibt welche aus Deutschland, es gibt welche aus USA und Japan und natürlich China. Und das sind die den Markt dominieren. Ne? Es gibt keine aus Frankreich, es gibt keine aus Italien, es gibt keine aus Spanien oder so. Und wenn dann, sag mal, in speziellen, sehr speziellen Nischen und da sind wir wirklich, sag mal, ein Brett, ja. Und da können wir wirklich auch stolz sein, sage ich mal, als Land, dass wir in der Branche stark sind. Ja. Ja. Ist auch manchmal interessant und witzig, weil es ist irgendwie auch der Stuttgarter Raum. Ja,
der Baden-Württemberg.
Ja, das sind irgendwie alle, man sagt der Power-Tool Valley.
Also. Power-Tool Valley. Okay, ich glaube, das wird der Titel des Podcasts. Power-Tool Valley, das ist sehr gut, Christian. mit Marketing habt ihr das. Also BVB jetzt hier, genau. Flex auch im Duden. Also, ihr habt echt drauf, was Marketing angeht.
Ja. Ja, und ich muss den zweiten Teil der Antwort noch schön, weil natürlich Marketing hast du gefragt vorher. Und das ist natürlich heute auch viel online. Ne?
Ja.
Also egal, ob das jetzt, sag ich mal, je nach Zielgruppe und all das auch mal im Thema Facebook, im Thema Instagram oder im Thema TikTok unterwegs ist. Ja. Ja? Und sich dann auch da wie gesucht seine Kanäle bespielt. Mhm. Und da können wir dann natürlich auch so eine BVB-Partnerschaft dann wieder nutzen und ausspielen und erfahrbar machen. Mhm. Das ist dann nicht nur einfach, sag ich mal, ein Logo, was im Hintergrund ist, sondern da sieht man dann einfach auch, okay, authentischer, wie Werkzeuge eingesetzt werden, die können emotional aufgeladen werden. Ne? Und da verbindet sich dann auch wieder was. Ja. Und da kann man dann schöne Dinge zusammenspielen. Ne?
Okay. Anders geht es nicht. Ja. Zum Thema Digitalisierung, Startups. Jetzt würde ich mal behaupten, ihr seid ein innovatives Unternehmen, da ihr euch stetig und ständig sehr schnell auch weiterentwickeln müsst. Also alles, was mit Elektronik ja zu tun hat. Aber inwiefern spielt denn für euch Startup eine Rolle?
Ja, also wir sind, sagen wir, im Verhältnis zu anderen ein kleiner Hersteller und deswegen sind wir kontinuierlich gezwungen, wenn wir uns entwickeln wollen, auch zu überlegen, wie können wir das denn machen, in einer innovativen Art, ja, und auf neuen Wegen, ja, weil die Wege, die großen Branchengiganten schon vorgegeben sind, die, auf denen zu folgen, da braucht man viel Kapital und, sag ich mal, wenn ich mit dem Elefanten konkurriere, ja, dann brauche ich auch ein bestimmtes Gewicht. Ja? Wenn ich das noch nicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht habe, dann wird es auch bisschen schwer, sondern dann kann ich es über Innovation und solche Dinge machen. Und da versuchen wir neue Wege zu gehen, beispielsweise im Jahr 2023 mal anfühlen. Haben wir auch mit einem Startup, mit Enable 3D, eine Geschichte aufgesetzt, wo man jetzt für unsere Tool-Zubehörteile, beispielsweise Batteriehalter oder Poliererhalter oder solche Dinge, die kann man sich kostenlos auf unserer Website downloaden, ja, und sich dann daheim auf seinem 3D-Drucker dann ausdrucken. Ja, also kostenlos downloaden, kann man ausdrucken. Und wenn man keinen 3D-Drucker daheim hat, gibt es im Internet also genügend 3D-Druck-Copyshops, die dann gegen Entgelt fürs Material und für die Druckleistung einem das dann nach Hause schicken. Ja?
Echt?
Ja, also und das seit einem Jahr funktioniert gut. Ja, die Leute sind interessiert. Ja,
okay.
Wir sehen auch, dass sie teilweise diese Vorlagen dann nehmen, gegebenenfalls noch weiterentwickeln oder drumherum noch Dinge weiterentwickeln. Ja?
Für die Zuhörenden heißt, man kann die Dateien bearbeiten, weiterentwickeln, die sind offen.
Genau, okay. Ja. Also das ist auch schwer, das irgendwie abzustellen. Ist auch nicht unser Interesse, wenn einer das noch verbessern möchte. Klar. Ja. Kriegen auch viele Anregungen, wie wir es noch verbessern können und dann da vielleicht das eine Quäntchen an Druckleistung rauszuholen oder Convenience in der Produkthandhabung. Da gibt es dann immer wieder Feedback und eine tolle Geschichte werden wir in diesem Jahr auch nochmal erweitern über weitere Produkte und Zubehörteile. Und das ist jetzt ein Thema, wo wir beispielsweise ganz innovativ und mit Startups unterwegs sind.
Ja.
Gibt aber auch noch andere Beispiele. Wir kooperieren auch nochmal beim Thema Leasing. Ja, und mit FlexValop machen wir da, sag ich mal, Leasing-Angebote, haben wir eine Option, eine Service-Dienstleistung für unsere Kunden, wie man wirklich in kurzer Zeit, ich sag mal in 10 Minuten über Internet, dann mal eine Zusage bekommt, ob man unsere Geräte beim Fachhandel als Vermittler leasen kann. Ja, wir geben dann noch eine zusätzliche Serviceleistung mit dazu. Und das ist einmal auch eine Dienstleistung, könnten wir so nicht anbieten, wenn wir nicht auf neue Technologien setzen würden und auf gänzlich neue Wege. Ja.
In der Baubranche haben wir oft ja das Thema, dass wir sagen, Materialien recyceln. Also im Grunde genommen geht es ja darum, habe ich jetzt einen Stein verbaut, dann habe ich den heute als Steinhersteller ja erstmal verkauft. In der Zukunft, schon oft diskutiert, auch hier im Podcast, das Thema, wenn ich den Stein verkauft habe, verkaufe ich ihn vielleicht in der Zukunft gar nicht mehr, sondern verlease ihn, weil ich hole ihn auch wieder zurück, / Cradle-to-Cradle-Ansatz. Mhm. Ist das ein Thema in der Branche bei euch schon?
Ja, also immer mehr geht es mal in die Richtung, dass halt Geräte auch verleased werden können vom Hersteller oder von einem Partner und dass es wieder zurückgeht. Ein anderes Thema ist natürlich das Thema Reparieren. Dass einmal da auch der Sustainability-Gedanke über die Seite mit reingebracht wird, ja, möglichst viel. Es ist einmal auch wieder an der Schnittstelle der regulativen Eingriffen, das Recht to Repair, Right to Repair, dann in der EU, sagen wir mal, auf dem Vormarsch in Frankreich für bestimmte Themen schon, auch so mal dem Kunden transparent zu machen, auf welchem Level kann ich reparieren, also dass ich da einen Eindruck habe, okay, bin ich wie beim Kühlschrank die Energieeffizienz, die man so zeigt, ne? Reparaturfähigkeit. Und da gibt es durchaus ein paar Pfade, auf denen wir uns da als Branche und auch ganz speziell wir bei Flex uns beschäftigen. Ja, wir haben uns das Thema Sustainability auch als Thema genommen im Jahr, schon vorher mit Einzelaktionen, aber jetzt nochmal systematisch aufgesetzt im Jahr 2023, ja, wo wir immer für uns für jedes Jahr dann Kernprojekte definieren, in denen wir sagen, okay, dieses Jahr legen wir besonders viel Wert, dass wir vielleicht neue Materialien mit Recyclinganteil oder verringerten Materialeinsatz nach vorne bringen oder andere Dinge im Unternehmen. Es kann auch mal das Gebäude sein oder im vergangenen Jahr haben wir unsere Photovoltaik erweitert, nicht nur an flachen Flächen hier, sondern sag ich mal auch an senkrechten Flächen, die richtig ausgerichtet sind. Und das sind dann andere Themen, die in dem Thema Sustainability.
Dazwischen jetzt zwischen dem Thema Startup, Innovation, Nachhaltigkeit spielt für euch heute schon, und das ist ja heiß diskutiert, das KI-Thema. Gibt es Anwendungsfälle sowohl für euch intern als auch die ihr irgendwie Kunden mitgebt, oder ist das ein großes Buzzword-Bingo?
Ich würde sagen, es beschäftigt sich jeder und wir auch damit. Ne? Für uns ist immer ein Thema, das wir derzeit im Marketing spielen. Ne? Und da haben wir uns eine spezielle KI-Software ausgewählt, über die wir Marketingtexte, auch Produktbeschreibungstexte, die ja nicht immer nur in, sag mal, im Kreativbereich sind, die auch mal für Kataloge Features beschreiben, ja, und so weiter, die da eingesetzt werden. Ja, auch bei Gebrauchsanweisungen ist es einmal ein Thema, da sind wir eher noch in der Evaluation. Mhm. Aber deswegen sagen wir konkrete Themen und im Marketing ganz konkret. An anderen Stellen, auch in der Marktforschung, haben wir solche Themen schon, da ist auch noch angedacht, sind am Evaluieren. Mhm. Auf der Marktforschungsseite, das kommt dann dem Kunden dann als im zweiten Schritt zugute. Und so ist es schon ein Thema. Es ist vielleicht nicht so groß, wie es manchmal gehypt wird. Ja?
Deswegen sage ich dieses Buzzword-Bingo. Genau. Ne? Braucht man es einfach nur um den Namen oder?
Ich sag mal, für uns als Marketing-Aktivität sehe ich es jetzt eigentlich nicht, aber wir schauen drauf, dass wir egal ob es KI ist oder andere Dinge, dass wir Dinge finden, die uns vorwärts bringen. Mhm. Ja? Und da hat auch KI kam schon zum Zuge. Mhm. Ja? So, und da sind wir vielleicht auch noch ein Thema im Thema Startup, was ich vielleicht nochmal erzählen kann, was auch schön ist. Wir arbeiten mit einer Firma zusammen, die heißt Evolut, ja, auch ein Startup, und die beziehen sich auf den Bereich der Marktforschung, ja, und bringen, sag ich mal, den Handwerker beispielsweise zusammen mit dem Produktmanager. Ja. Mhm. Und über Umfragen und relativ gute Gestaltung von schnell im Feedback, ja, zur Produktentwicklung oder zu Fragen, ja, die man als Hersteller hat, okay, bevorzugt ihr beim Produkt XY Feature A oder Feature B oder so. Und das ist dann auch etwas, da wo man in der Zusammenarbeit mit einem kleinen, wendigen Unternehmen relativ viel rausholen kann. Mhm. Und da sind wir auch ganz froh und
das unterwegs, dass die Partnerschaft. Kundenbindung nachher auch, also dem Handwerker irgendwie, Thema Wertschätzung, dein Feedback ist mir wichtig, irgendwie zurückzuspielen.
Sowohl als auch, dass wir holen natürlich wirklich hardcore für uns Erkenntnisse raus. Mhm, ja. Und klar, der Handwerker ist natürlich, das stimmt, der ist natürlich auch enger bei uns verbunden, weil er sich wertgeschätzt fühlt, ja, und auch seine Gedanken mit eingebracht hat. Ob wir immer jedem Vorschlag folgen können, ne? Der ist ja vielleicht auch manchmal technisch noch nicht direkt umsetzbar. Ja. Das ist ja beim Vorschlag machen noch nicht abgeprüft. Ja.
Der fliegende Akkuschrauber oder so.
Genau. Okay. Ja, so. Ja. Aber gute Geschichte, ja.
Wo wir beim Thema Handwerk nochmal sind, wie siehst du denn das Thema Zukunft im Handwerk?
Also grundsätzlich würde ich sagen, jetzt mal positiv, ja. Also wir sehen, dass der Bedarf weiter da ist, ja, beim Handwerk, das wird immer wieder mal abgeschrieben, ja, aber wir sehen, mit wie viel Engpässen wir alle immer wieder zu kämpfen haben, und auch wenn es die Baubranche vielleicht jetzt gerade mal ein bisschen auch wieder ein Up hat, das Up ist ja letztlich auch nicht da, und keiner glaubt, dass dieses Up da ist, weil der Bedarf nicht da ist, ja, sondern nur, weil die Konstellation für den Bedarf, den umzusetzen mit Zinsen, mit Kosten auf der Bauseite, das passt gerade nicht so zusammen, ja, und der Bedarf ist gänzlich da, und wir würden uns alle wünschen, dass möglichst schnell wieder in eine Konstellation kommen, dass es wieder abgeht. Ne?
Habt ihr als Hersteller Maßnahmen, wo ihr sagt, da fördert ihr das Handwerk, oder gibt es überhaupt Schlüsselstellen, wo ihr das Handwerk fördern könnt?
Ja, also wir versuchen immer Kooperationen zu machen, ja, entweder auf der Ausbildungsseite, es kommt uns als Hersteller zugute, wenn das Handwerk unsere Produkte kennt und sich freut, mit denen zu arbeiten. Mhm. Aber auch wir lernen was, wenn wir also Trainings machen, egal über den Fachhandel initiiert oder teilweise über Handwerkskammern oder über andere Themen initiiert. Ja, und wir versuchen auch, Dinge zu unterstützen, ja, sei es jetzt mal als Kooperation im auch im Thema Online, sei es mal über einen Workshop, ja, oder sei es mal über Podcasts oder mal Content Creators, die dem Handwerk nah sind und die wir dann unterstützen, egal ob es finanziell ist oder mit Maschinen oder mit Support, ja, um das Thema zu stärken. Ja. Also wir glauben an das Handwerk, nicht nur, weil es unsere Kunden sind, sondern weil wir auch glauben, dass es eine tolle Branche ist, in der man was entwickeln kann und auch wo was geschaffen wird und wo auch der Einzelne was schaffen kann. Ja. Also das ist anders wie vielleicht in einem großen Automobilkonzern, wo man halt ein Rädchen ist, ja, sondern im Handwerk, da kann man sein eigenes Rädchen werden, oder sein eigenes Rad, sein eigenes Auto oder seine eigene Maschine, wie man das auch will. Und das ist eigentlich was ganz Tolles. Mhm. Und geschaffen wird dann für im Thema Bau für jemanden, der dann einzieht, der drin wohnt, der darin arbeitet. Und das ist etwas, das inspiriert natürlich sowohl den Handwerker, aber als auch wir, die wir unsere Werkzeuge für denjenigen machen, der damit was tut. Ne? Also da ist auch die Verbindung natürlich zum Endergebnis auch.
Wenn ich dich jetzt schon hier habe, Christian, und wir gucken mal nochmal so ein bisschen in die Zukunft. Was ist die nächste große Innovation, die es geben wird, also im Handwerksbereich?
Im Handwerksbereich? Gute Frage. Ich glaube, es kommt wahrscheinlich wirklich vom Bau her und auch von der Vernetzung ihrerweise. Ja? Egal, ob das jetzt einmal die Vernetzung im Prozess auf der Baustelle ist, ja? Ob das im eigenen Gewerk ist oder ob das über so Themen sind wie BIM, wo man sich einklingt als Handwerker.
Aber auch für euch ein Thema dann?
Ist für uns sicher auch ein Thema. Ne? Also was mehr und mehr kommt, was vorhin SAK gesagt, dass mit Elektrowerkzeugen vielleicht dann, sagen wir mal, dokumentiert wird. Habe ich die richtige Presskraft angemacht, wenn ich meine Rohre verpresse? Ja? Habe ich bestimmte Güteklassen irgendwie erreicht bei Oberflächen? Ja? Habe ich wirklich 13 Anker gesetzt, wo es auch 13 sein sollen? Mhm. Oder waren es nur 11? Mhm. Ja? Habe ich das dokumentiert? Kann ich das dokumentieren? Das sind schon Dinge, die wichtig und relevant sind. Ne? Und sagen wir mal, auch, das ist dann vielleicht halb wieder die regulative Seite oder Eigeninteresse, Gesundheitsschutz oder Sauberkeit, auch von dem Thema Staub und Sicherheit. Mhm. Wie arbeite ich auf der Baustelle? Ja? Ist es so, dass ich in 20, 30 Jahren auch immer noch gesund bin und alles habe? Also für den Elektrowerkzeughersteller, staubfreie Baustelle sind auch bei uns ein ganz großes Thema. Mhm. Ne? Dass ich möglichst wenig Staub generiere, dass wenn ich ihn generiere, dass ich ihn idealerweise sofort absauge, ja, oder dass ich ihn dann aus dem Raum, aus dem Volumen auch wieder rausnehme, ja, wo sich ja doch viele Leute den ganzen Tag lang bewegen. Mhm. Ja.
Aber das Thema nochmal mit dem Messsensor, ganz kurz, bevor wir da nochmal einsteigen, wie weit sind wir davon wirklich auf dem Markt noch weg, dass sowas marktreif ist für einzelne Betriebe, Unternehmen, dass sie wirklich darüber, du hast jetzt ein Beispiel angesprochen, wahrscheinlich sprichst du hier von der Schleifgiraffe, kann ich messen, welchen Grad ich hergestellt habe?
Bei der Giraffe ist vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger, aber beispielsweise bei Rohrpressen, da ist es eigentlich schon, da sind wir eigentlich schon da.
Okay.
So, und da kann ich solche Dinge schon ausspielen, ne? Und sagen, okay, dir hat auch funktioniert, ich habe so und so viel mal verpresst, die Kraft war ausreichend, ne? Die Sicherheit ist gewährleistet. Mhm. Ja? Und da kann ich solche Dinge schon tun. Und das gibt es auch bei anderen Geräten. Manchmal ist die Anwendung, ne? Bei der Giraffe, okay, wie viel Meter, das ist jetzt noch schwierig, sag ich mal, automatisch im Gerät aufzunehmen, wie viele Meter habe ich jetzt hier geschliffen oder Quadratmeter, ne? Und so und so und so. Aber beim Pressen ist ein Einzelvorgang, da ist es dann relativ gut machbar. Ne? Und solche Dokumentationen sind dann auch interessant.
Ne? Absolut, also, klar. Also du sagst ja Dokumentation, ne? Der Handwerker, wir besprechen ja immer viel, wir werden nicht mehr Handwerker, gerade Hersteller, nicht herbeizaubern können. Ja. Aber wie schaffe ich den Tag von 8 Stunden so produktiv wie möglich zu gestalten? Ja. Und wie viel Bürokram hängt da immer eigentlich noch mit dran? Ne?
Ja.
Nach den 8 Stunden oder halt auch im Zweifel als Angestellter während der 8 Stunden schon?
Ja. Naja, also da gibt es sicher, sag mal, Bürokram, den man da vorbereiten zumindest kann oder, sag mal, zum gewissen Bereich automatisieren. Mhm. Und es wird immer wieder auch noch Bereiche geben, wo ein neues Gerät Dinge tun kann und, sag mal, aus einer Arbeit, die vorher 8 Stunden ging, vielleicht dann halt 3 macht.
Mhm. Ja, also, siehst du, gibt es konkrete Fälle schon dafür? Also siehst du so?
Beispielsweise Betonnagler sind sicher immer Dinge, die einfach dann verhindern, dass ich mein Loch bohre, den Anker setze und so weiter, ne? Sondern und dann habe ich schon ordentlich Zeit gespart. Ja? Mhm. Und da gibt es immer wieder Beispiele, ja, wo solche Ansätze da einen wirklich, sag mal, effizient steigern lassen.
Last but not least, Robotik. Was ist das für ein Thema für euch? Es gibt ja ein, zwei Hersteller, die da sehr stark drin sind. Aber fairerweise muss man auch sagen, anwendungsmäßig auf dem Marktumfeld ist es jetzt noch nicht so, dass ich glaube, ihr hinterherhinkt, wenn ihr jetzt keinen Roboter auf der Baustelle habt.
Aber
wie siehst du den Markt in dem Punkt?
Es wird auf jeden Fall ein Markt. Man muss aber sagen, dass das wahrscheinlich ein Markt ist, der mit Elektrowerkzeugen vielleicht zusammenhängt, ja. Aber wenig total integriert ist. Ja. Das sind jetzt mal Hersteller, die sagen wir mal, in diese Themen reingehen. Ne? Typischerweise große, weil die auch mal Dinge ausprobieren können mit viel Kapitalkraft und so weiter. Ja. Und ein Roboter ist natürlich etwas, was man beispielsweise schwierig über den Handel vertreiben kann, sondern man braucht wirklich jemanden, der mit dem Kunden das Thema dann auf der Baustelle ausprobiert, einstellt, den Kunden damit vertraut macht. Also das ist eine andere Herangehensweise. Und durch den Roboter zu entwickeln, ist auch von der ganzen Wertschöpfungskette was komplett letztlich anderes. Ja? So der letzte Teil vorne dran, der entweder bohrt oder schleift oder diese Dinge, da ist die Verbindung da. Und dann bei der Robotik ist die Verbindung eigentlich nicht da. Ja, so. Und wie diese Symbiose am Schluss aufgesetzt ist, dann ein Roboterhersteller, der vorne bestimmte Köpfe aufnimmt, ja, die vielleicht vom Elektrowerkzeughersteller kommen. Ja.
Das siehst du als deutlich realistischer.
Das sehe ich als Daniel, machbar und realistisch. Weil die Kompetenz hat der Roboterhersteller nicht. Ne? Der kennt sich mit Oberflächen nicht aus, der kennt sich nicht mit Staubeinfluss auf Elektromotoren und diese Dinge irgendwie aus.
Gerade wenn es um Sensorik nachher dann auch geht, wahrscheinlich durchaus noch mehr unique.
Genau, ja. Und der kennt sich halt mit Bewegungen aus und solche Themen. Ne? Und beides zusammenzubringen in einer Firma dauerhaft und als Markterfolg, I don't know. Ja? Aber natürlich ist der Roboterhersteller weit weg von der Anwendung und der braucht irgendwie Kompetenz. Wie man das am Ende zusammenbringt, bin ich mir noch nicht sicher. Sicher wird es mehr und mehr Anwendungsfälle geben und die Roboter werden immer besser, flexibler einsetzbar, ja, und leichter betreubar. Deswegen die Anwendungsfälle sehe ich auf jeden Fall steigen. Wie der Markt sich strukturieren wird, da bin ich mir noch.
Das Gute, glaube ich, bei dem Thema abschließend ist, dass da kein Zeitdruck besteht im Sinne von, du musst morgen den Roboter haben, um dem Markt gerecht zu werden.
Ja, auch nicht. Und da ist auch einmal das Thema Bau viel zu unterschiedlich und viel zu divers, ja, als es, dass es den Roboter morgen gibt, der dann ganz alles erschlägt.
Ja. Christian, danke für die Einblicke in die Elektrowerkzeugwelt. Das große Update, würde ich sagen.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich bin sehr gefreut, hier mal dabei zu sein, ja, und auch ein bisschen Einblick geben zu können. Ja. Ich würde mich freuen, wenn das heute ein bisschen Beitrag geleistet hat zum einen breiten Blick aufs Thema Bau und ein bisschen, welche Rolle der Elektrowerkzeuge dabei spielen, ja, und wo sich da vielleicht Entwicklungen in die Zukunft auftun. Wenn es das erreicht hat, dann freut es mich. Ja.
Wir lassen die Community das fragen. Wir fragen die Community so rum und dann geben wir dir Feedback. Vielen Dank erstmal für deine Zeit.
Herzlichen Dank.
Also nächste Woche wieder einschalten. Dann geht es weiter mit Updates rund um Construction Real Estate.